Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe von IT ist alles das Update. Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft und um die Zukunft zu besprechen, habe ich mir eine passende Gästin eingeladen und zwar die Moderatorin von unserem Deutschen IT Security Kongress und auch die Moderatorin von ganz vielen anderen großen Tech-Konferenzen, Christiane Stein. Moin Christiane.
Guten Morgen, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Schön, dass du da bist. Du begleitest uns ja jetzt auch schon einige Jahre und ich habe es gesagt, du bist regelmäßig auf großen Tech- und IT-Konferenzen unterwegs und bekommst dadurch ja auch deutlich früher als andere nochmal mit, welche Themen wirklich an Fahrt aufnehmen. Und in dieser Podcast-Folge wollen wir einen Blick drauf werfen, welche Entwicklungen gerade überall auftauchen und welche Themen aus deiner Sicht die Zukunft der IT in den nächsten Jahren am stärksten bestimmen werden. Und wir haben ja im Vorfeld schon mal ein bisschen gesprochen, was das so für Themen sind. Wir sind auf ganz viele ja gekommen, weil du da wirklich eine ganze Menge begleitest und mitbekommst und haben mal so drei Themen herausidentifiziert, die so aktuell vielleicht am prominentesten sind. Und genau, ich würde sagen, die beleuchten wir jetzt mal ein bisschen, oder?
Ganz genau, das ist wirklich gut auf der Bühne zu beobachten. Also das Thema künstliche Intelligenz, Agents, wie du es schon angesprochen hast, aber natürlich auch humanoide Roboter, Supercomputer, Quantencomputer und jetzt gerade dieses Jahr sehr zu beobachten, das Thema Raumfahrt oder wie man es jetzt auch sehr schön nennt, New Space.
Lass uns direkt mal ins Erste reinstarten, würde ich sagen. Das Buzzword, was ja auch schon in diesem Podcast des häufigeren irgendwie vorgekommen ist, ist natürlich das Thema KI, ist überall präsent. Aber da lass uns noch ein bisschen spezieller reingucken. Und zwar sind es ja vor allen Dingen so AI-Agents, die aktuell so die nächste Stufe dieser Entwicklung, dieser Evolution zu sein scheinen. Und wie beobachtest du das? Was verändert sich da gerade genau in diesem Themenbereich?
Ja, das große Buzzword künstliche Intelligenz kam ja dann so, als wir noch lange über Digitalisierung auf den Bühnen geredet haben, habe ich schon gemerkt, okay, KI wird so der nächste große Bam werden, weil ich meine, künstliche Intelligenz gibt es ja nun mal schon eigentlich seit den 50er, 60er Jahren. Wir träumen in Filmen schon sehr lange von Robotern und was da alles passieren kann. Aber dass das dann wirklich greifbar wurde, war auf der Bühne wirklich schon länger. Aber der große Aufschlag, dass das wirklich in den Köpfen der Menschen und in die Nutzung kam, kam natürlich durch ChatGPT. Ne? Und das war wirklich so, dass jeder auf einmal kapiert hat, dass es nicht in dieser sichtbaren Version eines Roboters stattfindet, sondern dass wir selber mit der KI interagieren können und dass man das in Gesprächen auf einmal empfindet, das Thema. Und was sich jetzt eben so verändert hat, ist, dass das so in die Nutzbarkeit jedes Einzelnen in den Mainstream gekommen ist. Ne? Also, dass sich das in unseren Köpfen so verändert hat, dass die Menschen kapiert haben, das ist jetzt wirklich da. Und es hat sich natürlich verändert, dass man auch eben Robotic Cases zum Beispiel, dass die ganz anders werden können, weil die Roboter jetzt eben besser funktionierendes Gehirn bekommen durch diese Möglichkeiten, die wir durch diese Modelle jetzt bekommen. Also das ist schon sehr spannend zu beobachten und ich habe das Gefühl gehabt, das ist auch wirklich wie so ein Tsunami über die Menschen gekommen, während wir auf der Bühne immer über ja eben Industriecases gesprochen haben und auch sehr viel Angst im Publikum immer war, diese Angst, dass irgendwelche Roboter durch die Stadt laufen und auf den Atomknopf drücken. Also das hat sich jetzt schon verändert, dass mein Vater ganz selbstverständlich ChatGPT benutzt, um irgendwie irgendwas zu Hause zu reparieren. Das ist schon sehr lustig.
Auf Konferenzen, in größeren Vorträgen ist es ja auch häufig so, dass Leute in der Hinsicht einen Blick in die Zukunft wagen, dass sie sagen, in einem Jahr wird das schon so und so sein und meine Prognose für den Verlauf dieses Jahres ist das und das und ich habe das Gefühl, dass die Entwicklung rund um KI so rasant ist, dass es fast unmöglich ist zu sagen, in einem Jahr ist das und das der Status quo. Also ich nehme das eher so wahr, dass so wöchentlich oder monatlich es echt größere Sprünge gibt. Nimmst du das ähnlich wahr oder wie beobachtest du das, wenn du Vorträge rund um diese Themen auf den Konferenzen hörst, auf denen du mit dabei bist?
Ja, man merkt das ja selber, ne, dass man dann irgendwie plötzlich umswitcht von ChatGPT auf Claude. Also wenn wir jetzt mal so unsere, oder für mich als Solo-Selbstständige, habe ich jetzt ChatGPT schon eine Weile gar nicht mehr benutzt, weil ich wirklich so komplett im Claude-Tunnel bin, weil man da ja nochmal diese ganzen Agent-Funktionen nochmal anders benutzen kann, also zumindest in meinem Empfinden. Und auf der Bühne geht es natürlich was die Keynotes angeht, die in die Zukunft gucken, da ändert sich natürlich jede Woche was. Aber was diese kompletten Anwendungsfälle angeht, da ist es natürlich theoretisch ein bisschen ruhiger, weil die Leute müssen das ja auch wirklich umsetzen. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr spannend, dass es um sehr konkrete Cases geht auf den Konferenzen. Wir machen ja zum Beispiel nächste Woche auch von einer Konferenz, die einmal im Jahr immer mit großen Zukunftsthemen eben da unterwegs ist, die Data Unplugged, machen wir jetzt ganz bewusst wenige Wochen nach der Konferenz ein Deep Dive, weil man wirklich auch das Gefühl hat, jetzt haben wir so viel gehört, was möglich ist. Die Leute wollen jetzt aber konkret wissen, was müssen wir denn tun? Also was können wir wirklich im Hier und Jetzt starten? Und dafür ist es dann einfach notwendig, wenige Wochen später dann nochmal reinzugehen, weil wenn du ein Jahr abwartest, dann erzählt dir wieder der Nächste, was möglich wird, aber du willst ja ins Tun kommen. Also das ist auch, glaube ich, was viele Unternehmen manchmal abhält, ins Tun zu kommen, weil sie so Angst haben, sich zu entscheiden für ein Tool, weil übermorgen das Nächste präsentiert wird. Andererseits ist es viel einfacher, auch mal zu wechseln, als es bei diesem riesen Digitalisierungsthema war, wo man sich so im Großen und Ganzen für Dinge entscheiden muss. Hast du bei KI, kannst du mal hier was ausprobieren oder da mal was einsetzen? Also ich glaube, man hat nochmal eine andere Flexibilität.
Gerade wenn man halt nur auf monatlicher Basis irgendwo verpflichtet ist, ein Abo hat, vieles lässt sich ja auch frei nutzen, aber wenn man doch ein Abo hat, lässt sich ja eigentlich auch alles auf Monatsbasis abschließen und dann mal von A nach B zu wechseln, geht dann ja tatsächlich sehr, sehr schnell und ist so, als wenn man, ja, weiß ich nicht, heute seine Serie bei Netflix streamt und dann sich im nächsten Monat überlegt, jetzt gucke ich doch mal, was HBO Max so bereithält. Also ist es ja ein bisschen mit den KI-Tools auch schon. Du hast gesagt, du selber nutzt Claude. Kannst du mal sagen, was sind so Anwendungsfälle, wo du es selber nutzt und was siehst du so für Anwendungsfälle, jetzt zum Beispiel auf der Data Unplugged, wo du sagst, okay, das sind nochmal größere Anwendungsfälle in Unternehmen. Was beobachtest du da so?
Ist auch so spannend, was du sagst mit diesen Apps, die man nutzt oder monatlichen oder jährlichen Verträgen, die man abschließt. Ich versuche überall immer direkt so Premium-Max-Verträge zu machen, um möglichst viel Token benutzen zu können, aber immer monatlich. Also ich schließe keine Jahresdinger ab, weil ich nämlich wirklich immer so hin und her hopse, aber immer gerne dann das volle Ding ausprobiere, was es hergibt. Also wenn man jetzt mal für mein Business als Solo-Selbstständige bin ich eben zu Claude drüber gegangen, im Zuge dieses ganzen Cowork-Themas und habe das wirklich für mich und meine Arbeit auch so genutzt, dass ich das wirklich connected habe mit meinem ganzen Ordnern und meine ganze Ordnerstruktur so angepasst habe, dass ich das wirklich als Agent laufen lasse auf meine Dateien. Und das ist auch, glaube ich, das, was auf Konferenzen den Unternehmen auch immer gesagt wird, ihr müsst eure Datenstruktur klarkriegen. Also ihr könnt nicht irgendwo einfach einen Agent drauf laufen lassen, wenn das irgendwie chaotisch darunter aussieht. Das heißt, man muss sich erstmal so um sein Fundament kümmern und eine gute Datenstruktur erstellen. Das habe ich allerdings auch mit der KI gemacht. Ich habe gesagt, was wäre für mich als Moderatorin mit meinen Dateien und meinen ganzen Moderationen aus 20 Jahren, was wäre da eine gute Dateistruktur mit Fotos, mit Videos und allem. Und dann habe ich das erstmal mit Claude gemacht und dann habe ich dem Agent die Erlaubnis gegeben, da wirklich drauf zuzugreifen, nachdem der auch alles beschriftet hat und alles angelegt hat und habe da jetzt auch die Möglichkeiten, dass ich mir komplette Moderationsleitfäden erstellen lasse, auf die ich natürlich nachher drauf gucke. Ne? Aber das ist alles so weit connected, dass der auf jeden Ordner dazugreifen kann, auf jedes Briefing, auf die Agenda, auf die Homepages dann und mir sehr viel Unterstützung da gibt. Und das ist wirklich so, um diesen KI-Kreislauf zu schließen, ist es einfach so, du musst dir diese Wissensbasis wirklich gut strukturiert haben, dann da die KI draufsetzen, die Tools und dann den Kreislauf nachher schließen, dass die KI da wirklich handlungsfähig drauf zugreift und Lösungsvorschläge angibt. Denn das ist ja der große Unterschied zur klassischen KI, jetzt zu den Agents, dass die nicht mehr nur Antworten gibt, sondern dass die anfängt, selbstständig zu handeln und selber Entscheidungen zu treffen.
Es ist ja so, als würdest du einen Mitarbeiter beschäftigen, kann man sagen. Ne? Wenn du jetzt mit einem Mitarbeiter eine Mitarbeiterin hättest und sagst, hier ordne doch mal meine ganzen Daten, die ich hier angesammelt habe in den letzten 20 Jahren und erstelle mir einen Leitfaden für die nächste Konferenz. Das sind ja tatsächlich Tätigkeiten, die du jetzt dann voll automatisieren kannst. Und dir damit ja ganz viel, also A, sparst du den Mitarbeiter und B, gibst du dir selber ja auch ganz viel neue Zeit, um andere Dinge zu machen, die du gar nicht mehr für diese Tätigkeiten brauchst. Wie ist das denn, kannst du auch dann diese ganzen Prozesse rund um Angebotsstellung, Rechnung erstellen, nutze da auch den KI-Agent, dass du sagst, ja, hier, die Konferenz ist jetzt durch, stell mir bitte eine passende Rechnung, du weißt ja, wie die aussieht, wenn ich eine erstelle oder?
Ich glaube, das geht über, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber was ich, also ich habe auf jeden Fall das so integriert, dass die Unternehmen, wenn die mit mir arbeiten, sofort so ein Briefing-Sheet auch irgendwie direkt in der Anfrage oder in der Bestätigung bekommen, was ausgefüllt werden kann, was wieder in der Ordnerstruktur landet und dann in die Erstellung der Moderationskarten mit einfließt. Aber was du jetzt gerade sagst, das mit Mitarbeitern, die man dann eben vielleicht nicht beschäftigen muss, das finde ich auch immer so lustig, wenn Leute sagen, ja, aber das ist mir zu teuer, hier ein Max-Vertrag oder hier Pixfield-Account oder so, wo ich mir denke, hallo, weißt du, was ich für einen Videografen bezahle, wenn ich den irgendwie mitnehme und wenn ich jetzt über Pixfield, was so ein Videoprogramm ist, was ich auch connected habe mit Cloud und ich, also zum Beispiel die letzten Videos hier bei LinkedIn sind wirklich auch KI-generierte Videosequenzen dabei gewesen und wenn sowas monatlich dann irgendwie 50 Euro kostet, ein Videograf kostet irgendwie 3000 am Tag wahrscheinlich, dann rechnet sich das natürlich allemal. Aber ich taste mich da ja auch gerade erst dran, also ist eigentlich täglich, dass ich da was Neues integriere und das mit automatischer Rechnungsstellung. Ich glaube, das wird jetzt sogar über, ich denke, dass das wahrscheinlich solche MCP-Connections dann auch über Lexware oder sowas dann angeboten werden.
Ja, wahrscheinlich.
Das wächst halt jeden Tag, wie du schon gesagt hast, es kommt jeden Tag was Neues dazu. Und ich habe das auch nur noch nicht gemacht, weil ich echt noch nicht, also weil ich so beschäftigt damit bin, alles, was jetzt möglich ist, da rein zu fräsen und abzuarbeiten. Und man hat gar nicht das Gefühl, dass man weniger zu tun hat. Man ist nur auf einmal wahnsinnig professioneller aufgestellt. Alles fügt sich irgendwie besser, aber man kommt auf so viele neue Ideen, dass man permanent was zu tun hat.
Kurze Werbung. Wenn du in der IT bist und dir den 17. September noch nicht im Kalender vorgemerkt hast, dann ist es jetzt wirklich allerhöchste Zeit dafür. Was am 17. September passiert? Der Deutsche IT Security Kongress, kurz DITSK, geht in die 7. Auflage. Bei unserer jährlich stattfindenden Konferenz kommen die wichtigsten IT-EntscheiderInnen, internationale HerstellerInnen und die besten Speaker zusammen. Nach vielen tollen Jahren im Orlando und Osnabrück findet der diesjährige Kongress erstmals in der Osnabrückhalle statt. Der DITSK 2026 wird also noch größer, noch informativer und noch spannender. Kurz gesagt, ein ganzer Tag rund um IT und Cybersecurity. Dich erwartet eine Keynote vom BKA Cybercrime-Chef Carsten Maywirth, spannende Panels und Workshops. Und natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder verschiedene Themenwelten, in denen du mit internationalen HerstellerInnen ins Gespräch gehen und dich mit anderen Menschen aus der IT vernetzen kannst. Alle Infos zum Deutschen IT-Security-Kongress 2026 und die Möglichkeit der Anmeldung findest du unter it-ist-alles.de/Kongress2026. Nochmal, it-ist-alles.de/Kongress2026. Die URL findest du auch nochmal in unseren Shownotes. Wir freuen uns, dich vor Ort in Osnabrück begrüßen zu dürfen. Werbung Ende.
Ja, wenn Maschinen so eigenständig handeln, wie du es ja schon beschreibst, dann kommen wir automatisch zum nächsten großen Thema. Du hast es schon ein, zwei Mal eben auch schon angedeutet, und zwar zum Thema humanoide Roboter. Früher war das so, einmal im Jahr war die CeBIT und dann hat man einmal im Jahr ein Bild von Angela Merkel gesehen, wie sie neben so einem Roboter steht. Das war immer so der Rahmen, in dem ich Roboter wahrgenommen habe. Mittlerweile, finde ich, sieht man sie ja sehr, sehr regelmäßig auf den unterschiedlichsten Tech-Konferenzen und ich nehme das auch sehr wahr, dass sie ja vielmehr auch in der Realität dahingehend ankommen, dass sie wirklich konkrete Aufgaben übernehmen können, sowohl natürlich in produzierenden Unternehmen, aber teilweise ja auch in Privathaushalten. Vielleicht kannst du da mal erzählen, wie ist dein Blick auf diese Entwicklung? Wo sehen wir sie vielleicht jetzt schon und aber auch in Zukunft?
Ja, Robotik oder gerade Roboter sind ja das, was die Menschen auch wirklich total anspricht auf Konferenzen. Also wie gesagt, wir haben ja in Science-Fiction-Filmen schon seit Jahrzehnten davon fantasiert, wie Roboter agieren und handeln. Und man hat da so ein bisschen so natürlich auch großen Respekt davor, was die irgendwann auch machen können. Aber ich merke auch auf Konferenzen, die Leute gehen wirklich so mit viel Liebe auf die zu, weil die dann auch sehr süß gucken. Die haben dann irgendwie Augen, wie zum Beispiel damals auf der CeBIT oder so, Pepper und so, das waren so die ersten ja so unterwegs waren. Und da tut sich wirklich richtig viel. Also es gibt keine Konferenz, wo da nicht Roboter rumlaufen oder mir sogar auf der Bühne assistieren und so. Das haben wir jetzt auch schon öfter gehabt, dass ein Roboter dann wirklich irgendwas auf die Bühne bringt. Und während das eben damals auf der CeBIT oder vor vielen Jahren immer nur war, dass die irgendwie winken oder einmal rechts und links fahren, können die jetzt natürlich richtig die Dinge, weil die jetzt im Grunde genommen ChatGPT da oben eingearbeitet haben oder mit den Augen schon alles scannen und lesen können und wirklich fundierte Antworten geben können oder eben in Fabriken Entscheidungen treffen können, wo etwas hintransportiert wird oder optimiert wird, anders gemacht wird. Und das wird natürlich super spannend in ganz vielen Bereichen werden. Also es gibt ja einmal die Roboter, die ja in der Industrie eingesetzt werden, aber es wird ja auch Roboter für unser Zuhause geben. Ne? Dieser Neo, der da gerade schon in der Pipeline ist, ich glaube, der wird noch nicht ausgeliefert, aber man kann ihn schon bestellen. Ich glaube, für 20.000 Euro kann man dann die kleine Hilfe für zu Hause haben. Da muss man sich auch mal gut durchrechnen, wie schnell sich das dann amortisiert. Aber das ist auf jeden Fall alles in der Mache. Und was super spannend wird in dem Zusammenhang, ist das Thema Pflege natürlich. Da haben wir auch letzte Woche erst ein großes Panel auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel dazu gehabt, KI in der Pflege, wer hat nachher die Entscheidungsmacht, die Maschine oder der Mensch. Und da muss man auch sagen, diese ganze Angst, dass Robotik oder KI uns ersetzt, ist zum Beispiel beim Thema Pflege, ja, was bleibt uns auch anders übrig? Das wäre gut, weil es ist ja keiner da, der es macht. Also da wird es ja notwendig werden, dass die Hebeaufgaben oder Motivierungsaufgaben oder Erinnerungsaufgaben übernehmen können. Und da sind auch spannende neue Roboter, der Garmi, glaube ich, heißt da, der ist noch nicht im Einsatz, aber der ist in der Produktion und wird da auch sehr unterstützend dann irgendwann auf den Markt kommen.
Gab es da irgendeinen Moment, wo du diesen Switch gemerkt hast zwischen, okay, das ist hier sehr futuristisch noch und es gibt noch nicht so konkrete Anwendungsfälle und es ist nicht finanzierbar, hin zu, wow, das wird wirklich unsere Zukunft massiv beeinflussen und zum Beispiel, wie du sagst, in der Pflege dann ja auch eine sehr relevante Rolle einnehmen. Gab es da so einen Moment oder eine bestimmte Konferenz oder ein Jahr, wo du sagst, da gabst du diesen Switch?
Also das gibt es natürlich immer wieder, dass ich die, sobald man die dann sieht, ne, und wirklich, das ist ja da auch das Tolle an humanoiden Robotern, dass die Menschen den anfassen können, dass die den sehen können, da kapiert man einfach KI ganz anders, als wenn die so Magic irgendwo stattfindet. Also mein Vater denkt, glaube ich, immer noch, dass bei ChatGPT irgendwo jemand in der Telefonzelle sitzt und für ihn persönlich jetzt gerade zuständig ist, diese Antwort zu generieren. Ich kriege dem das gar nicht erklärt, dass das nicht existiert. Das ist für Menschen einfach nicht greifbar und das ist bei Robotik natürlich ganz anders, weil man dem zusehen kann und das irgendwie kapiert. Was ich noch sehr futuristisch finde, ist halt so dieser Neo, wenn man von dem irgendwie Bilder sieht, wie der dann die Spülmaschine aus- und einräumt, da denkt man sich, ach Leute, nee, das dauert doch noch und das ist nicht. Aber das kommt jetzt halt. Also wenn der Erste ausgeliefert ist und der Erste ein Video macht, wie er zu Hause im Haushalt unterstützt wird, das kann dann ganz schnell gehen. Aber das ist für mich noch so, okay, den habe ich noch nicht bestellt, aber so sieht man natürlich auf Bühnen was, also gerade wenn Unternehmen Cases zeigen, wir hatten jetzt auf der Data Unplugged zum Beispiel auch einen Chirurgen, der mit einer Triggerwarnung gesagt hat, hey, ich zeige jetzt, wie wir im OP-Saal mit Robotik da agieren. Aber ganz so blutrünstig ist es nicht geworden. Also wenn so ein Roboter eine Laser-OP macht oder so, ist der Arm natürlich sicherer unterwegs als von einem Chirurgen, der vielleicht in der Nacht seine drei Kinder noch im Bett hat stehen sehen und ein bisschen übermüdet ist.
Was ich schon mitbekommen habe, was ja auch konkrete Cases sind, die es schon gibt, ist, dass Ärzte auch remote quasi Operationen machen können, dass sie dann halt mit einer Voraussetzung sehr, sehr stabilen Internetverbindung von einem anderen Land halt einen Roboter bedienen können, der dann woanders eine OP durchführt, was natürlich total wertvoll ist, um dann vielleicht bestimmte Spezialisten nochmal ganz anders einsetzen zu können für bestimmte Operationen. Sind dann ja wirklich lebensrettende Entwicklung, ne? Wenn
voll,
dann irgendwie der Herzchirurg, wie auch immer das.
Ja, und vor ein paar Jahren, glaube ich, hätten sich viele Leute noch eher für den Arzt entschieden als für den Roboter. Und ich glaube, das Vertrauen ist ein ganz anderes geworden. Also ich würde heute sagen, so eine Maschine, wo ich weiß, der Akku ist geladen und das ist richtig einprogrammiert, wäre mein Vertrauen, glaube ich, wirklich größer als in einen Menschen, wo ganz viel, der muss ja wirklich einen sehr guten Tag haben, um auch seine Höchstleistung abzurufen. Ne? Und das ist auch das Spannende, wenn ich jetzt so auch in meinen Moderationen mich von der KI unterstützen lasse, die hat ja als Basis, sind ja trotzdem meine Moderationen, das sind ja meine Texte, die da eingespeist sind. Also der weiß, wie ich seit 20 Jahren formuliere, aber schafft dann sozusagen meinen Besttag dann zu erreichen mit diesem Überblick, Und man selber hat nicht immer seinen Besttag, ne? Also das ist schon ein Riesenunterschied,
der ja, jetzt auf uns zukommt. Ich finde es, vielleicht bevor wir zum letzten Thema kommen, noch eine Erfahrung, die ich jetzt kürzlich selber gemacht habe. Ich habe mit zwei Freunden für so ein Nebenbusiness eine Webseite mit Claude Code entwickelt. Niemand von uns kann entwickeln. Einer so ein bisschen, die anderen beiden nicht. Der eine ist Arzt. Der, der die meiste Arbeit gemacht hat, ist Arzt. Und wir haben jetzt eine Seite gebaut. Ich würde sagen, das sind so 30 Stunden Aufwand trotzdem, die wir mit Claude da reingesteckt haben. Aber diese Seite, und ich habe schon viele Website-Projekte in den letzten Jahren begleitet, wenn wir bei PCO oder im Rahmen von anderen Projekten oder Unternehmen Webseiten haben entwickeln lassen, diese Seite hätte vor 5-6 Jahren, wenn man sie beauftragt hätte, 20.000-30.000 Euro gekostet. Und dass wir das jetzt einfach so mit 30 Stunden Arbeit machen können, keiner von uns kann programmieren, das finde ich verrückt. Also das ist für mich ganz schwer greifbar. Und dass wir sowas jetzt einfach selber bauen können, das ist was für eine Entwicklung.
Deshalb finde ich ja diese Unterhaltung über Tokenverbrauch oder was das dann kostet oder so, ich immer denke, Leute, selbst der große Vertrag dafür 200 im Monat ist ja verrückt günstig, wenn du überlegst, dass du dann keinen Webmaster beauftragen kannst, der irgendwie dann mehrere tausend Euro dafür nimmt. Also das finde ich wirklich beeindruckend, was man für einen Mehrwert dadurch bekommt. Und Tokenverbrauch ist natürlich auch immer noch so ein Thema, was natürlich mit dem Thema Prompting zusammenkommt, was auf der Bühne auch gerade ein ganz großes Thema ist. Also wir haben auch teilweise so Prompt-Battles, wo du auch merkst, dass auf einmal Menschen auf der Bühne sind, die sich auf einmal total mutig zu Technologiethemen trauen und weil das auf einmal so greifbar wird, was alles möglich ist. Und auch dieses Bewusstsein darüber, wie wir mit der KI sprechen. Also, dass unsere Gefühle natürlich total mit reinspielen, wenn du zum Beispiel wütend wärst, dass du sozusagen destruktiv und konstruktiv prompten kannst. Also, dass das nochmal ein Unterschied ist. Ob du da zerstörerisch unterwegs bist oder einfach total handlungsfähig.
Wie man promptet, führt auch dazu. Ich bin eigentlich gerne, wenn ich mal so ein paar Aufgaben habe, gehe ich auch mal gerne irgendwie 2-3 Stunden mal ins Café und arbeite mal im Café. Das mache ich mittlerweile aber weniger, weil meine Zusammenarbeit mit ChatGPT oder Claude ist meistens, dass ich halt wirklich als Input Audio wähle, weil ich dann viel detaillierter prompten kann, als wenn ich es reinschreibe. Aber ich setze mich ja nicht ins Café und unterhalte mich die ganze Zeit mit meinem Laptop. Deswegen arbeite ich jetzt dann in solchen Momenten eher zu Hause, weil ich glaube, das sieht dann von außen vielleicht ein bisschen komisch aus, wenn da so ein Typ im Café sitzt und 2 Stunden sich mit seinem Rechner unterhält.
Ich habe das schon beobachtet, dass die auch mit ChatGPT wirklich aggressiv unterwegs sind und ChatGPT anpöbeln. Aber dass du zum Beispiel die Sprachversion benutzt, ist auch total sinnvoll. Also man soll ja mit der KI viel mehr sprechen als schreiben, weil die dann auch viel mehr kapiert, wie ungeduldig man gerade wird oder wie groß das Problem ist oder wie man eben emotional involviert ist, weil sich das darüber viel besser transportiert.
Ja, definitiv. Gut, letztes Thema vielleicht, was wir noch identifiziert haben. Neben KI sieht man ja auch ganz viele andere strategische Zukunftsthemen auf den Konferenzen, sei es zum Beispiel Raumfahrt, wo es ja jetzt teilweise auch schon in eine touristische Richtung geht, sei es Supercomputer, Quantencomputing oder auch so nationale oder auch länderübergreifende KI-Initiativen. Ja, wie hängt das alles zusammen? Was glaubst du, warum investieren Staaten, Regionen plötzlich so massiv in eigene KI-Zentren und auch in Rechenleistung?
Ja, das ist auch ein super spannendes Thema, weil das im Grunde genommen ja alles zusammenhängt unter dem großen Fundament digitale Souveränität. Ne? Und zum Beispiel das Raumfahrtthema, das ist jetzt gerade im letzten Jahr, ist mir das aufgefallen, wurde ja auch eigentlich umgetauft von Raumfahrt zu New Space oder zusätzlich als Wording bedacht, um auch nochmal bewusst zu machen, was da oben eben für Chancen unterwegs sind. Und wir haben jetzt zum ersten Mal auch wirklich ein eigenes Bundesministerium für das Thema Raumfahrt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz starkes Signal an die anderen Länder, also nach draußen, dass wir das wirklich als ganz starke Schlüsseltechnologie sehen. Und spätestens seit Elon Musk der Ukraine oder auch nachher dem Iran das Internet so angeschaltet hat, ja, über die Satelliten, ist einem ja auch klar geworden, was für eine Macht da oben ist. Und jetzt haben die irgendwie da, ich weiß es nicht, 10.000 oder 15.000 Satelliten und wir in Europa haben 300. Und ich glaube, wir Deutschen haben wahrscheinlich 5 oder so da oben oder 3. Also es ist so ein Ungleichgewicht, dass man da auch wirklich eine Menge tun muss, weil sich, glaube ich, auch der ganze Mobilfunk und alles wird sich irgendwann so verlagern, dass das alles aus dem All kommt. Wir brauchen das für Smart Farming, für autonomes Fahren. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema, was kommen wird. Es wird ja jetzt auch diesen riesen Börsengang geben von Elon Musk.
Ja, SpaceX.
Mit SpaceX,
ja.
Genau.
Ja, ja.
Und das wird natürlich das ganze Thema zu allen Seiten befeuern. Und ich habe auch zum Beispiel so Startups wie Atmos oder so auf der Bühne, Veranstaltungen, die sich auch darum bemühen, da irgendwie Müll aus dem All zurück auf die Erde zu bringen. Also es gibt sehr, sehr viel Spannendes, was da gerade unterwegs ist.
Ja.
Und das Thema Rechenzentren oder auch AI-Factories, Gigafactories, das wird alles total groß. Leider sind wir mit Deutschland beim Thema Gigafactories komplett raus. Die werden alle woanders gebaut. Aber wir haben ja zwei spannende Regionen jetzt gerade hier in NRW mit dem Supercomputer, dem Jupiter und dem Hunter im Stuttgarter Raum. Da haben wir schon spannende Dinge, die zumindest was Rechenleistung mit Supercomputern angeht. Und Quantencomputer, das ist wirklich so, also wenn ich mich für eine Sache entscheiden würde, was so das nächste krasse Thema wird, ist es eben Quantencomputer, ne? Weil wir einfach diese starke Rechenleistung brauchen. Und da wird natürlich auch massiv investiert. Aber das ist noch nicht ganz so greifbar.
All die Themen, die wir jetzt nochmal angerissen haben im letzten Punkt, werden ja eigene Podcast-Folgen, ja, oder eigene Podcast-Reihen wert. Vielleicht abschließend nochmal die Frage von all dem, was wir jetzt besprochen haben. Was ist das, wo du dich technologisch am meisten drauf freust? Gibt es da was Konkretes oder ist das vielleicht eher das Unbekannte, was da noch kommen mag? Weil wenn wir jetzt mal die Zeiten ein Jahr zurückdrehen, ist jetzt gerade ganz viel Realität. Das konnte ich mir vor allem ja ehrlich gesagt noch gar nicht vorstellen.
Also ich glaube, ich freue mich auch schon seit Jahren am meisten auf autonomes Fahren, ja. Also wo ich mir denke, ey Leute, warum, also man sieht das ja, dass das in anderen Ländern funktioniert. Obwohl ich ja eine total leidenschaftliche Autofahrerin bin. Ich weiß nicht, ob ich dann das Lenken vermisse, aber wie es halt immer so ist, man wird ja nicht komplett abgeschafft. Also ich glaube, man wird ja schon irgendwie was zu tun haben im Auto dann.
Ja.
Aber wo ich mich total drauf freue, wenn ich das erste Mal hier wirklich einfach in ein Auto steige und das fährt alleine los und bringt mich über Nacht irgendwie sicher an einen sehr weit gelegenen Ort. Das ist ein greifbares Thema, auf das ich mich sehr freue. Robotik-Themen finde ich, ich gucke total gerne Robotern zu, ich gucke denen gerne in die Augen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich brauche den jetzt hier irgendwie im Haushalt. Und so ganz ferne Themen, ja, also ich glaube, was so Geschwindigkeit angeht, an andere Orte zu kommen, da gibt es ja auch so irgendwelche Hyper-Tunnel oder so, die einen irgendwo hinschießen können. Aber das ist, habe ich jetzt auf der Bühne auch noch nicht so greifbar. Also wir haben immer das auf der Bühne, was wirklich auch in naher Zukunft Anwendung findet. Und diese ganzen Space-Sachen, ne, die spielen aber mit rein zum autonomen Fahren zum Beispiel. Ne? Wir brauchen ja von den Satelliten irgendwie die Daten, was das Thema Sicherheit angeht. Also insofern finde ich dieses ganze Raumfahrtthema und autonome Thema, das finde ich sehr spannend.
Ich schließe mich dir an, autonomes Fahren freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Ich fahre auch grundsätzlich gern Auto, entscheide mich aber trotzdem häufig für die Bahn, weil dann ja einfach Zeit ist, nochmal andere Dinge nebenher zu machen, zu arbeiten vor allen Dingen. Und gestern saß ich auch 4 Stunden im Auto und da habe ich diesen Gedanken auch gehabt, wie schön es jetzt wäre, wenn dieses Auto einfach alleine fahren würde und ich könnte nebenher ein paar Dinge am Laptop machen, weil ich hatte so ein paar Aufgaben noch im Kopf die ganze Zeit, von denen ich wusste, wenn ich jetzt da bin, dann muss ich das erst noch machen. Und wenn ich das einfach während der Fahrt hätte erledigen können, dann wäre ganz viel Zeit für anderes da gewesen.
Voll. Und das ist aber auch wieder so ein Beispiel, wo es zeigt, wir sind einfach nicht so richtig mutig und schnell unterwegs. Ne? In anderen Ländern ist man da einfach weiter, weil man mehr darf. Und weil technisch möglich ist das ja alles. Ne? Es ist einfach, wir brauchen in Deutschland immer sehr dieses Thema Sicherheit, um dann auch innovativ zu sein. Also wir sind extrem innovativ. Wir haben super coole Ideen. Aber wir trauen uns erst, wenn das Thema Sicherheit irgendwie. Aber ich meine, du kommst ja aus einem Unternehmen, was eben das Thema Sicherheit ganz, ganz groß schreibt. Und das ist etwas, was wir Deutschen einfach auch sehr für unsere Beruhigung brauchen.
Das stimmt, das ist tief in unserer Kultur verankert. Gut, Christiane, vielen Dank für diesen Überblick über all diese Themen, deine Eindrücke von den Bühnen dieses Landes. Und vielen Dank, dass du in unserem Podcast zu Gast warst.
Danke dir.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.
Das war das IT-ist-alles-Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.